Ja, als Raphael vor 5 Wochen darüber gepredigt hat, was geben wir unseren Kindern weiter, da hat er noch Fragen zusätzlich gestellt, die mich sehr bewegt haben, nämlich wollen wir das weitergeben, was wir auch von unseren Eltern gelernt haben? Oder wollen wir ihnen ein gesellschaftskonformes Verhalten weitergeben, damit sie in der Gesellschaft gut klarkommen? Oder wollen wir nur, dass ihr Leben gelingt? Und dann, was heißt eigentlich gelingen? Glücklich sein, schönen Schulabschluss, Partnerschaft. Ich möchte heute diese Frage verlängern. Was geben wir an unsere Kinder, sprich die nächste Generation von Christen, weiter? Auch hier lohnt es sich, darüber nachzudenken, bevor ungewollte Fehler passieren. Denn die Bibel offenbart nicht nur, dass genau an dieser Stelle sehr viel falsch gelaufen ist in der Geschichte unserer Gemeinden, der Christenheit. Und das nötigt uns dazu zu fragen, was wollen wir? Und das ist die Frage, die auch aktuell ist in unserer Gemeinde. Was wollen wir weitergeben? Wer sind wir? Ich verlängere einfach mal die Fragen von der anderen Predigt von Raphael. Was wollen wir weitergeben in der Gemeinde, was wir von unseren Eltern gelernt haben? Oder wollen wir einen traditionellen und eine kirchenkonforme Frömmigkeit weitergeben, damit die Leute sich in Kirche wohlfühlen? Oder stimmt es wirklich, was wir letzten Sonntag miteinander gesungen haben, sei nur du Mittelpunkt in unserem Leben, auch in unseren Schwächen? Ich möchte am Anfang einfach mal ein paar Bilder zeigen, um uns in das Thema reinzuholen. Ein wunderschöner Blumenstrauß. Ich weiß nicht, wer diesen bekommen hat, eine Braut auf dem Hochzeitstag oder vielleicht nur eine Mutter von ihrem Kind, unwahrscheinlich, eher von ihrem Ehemann. Ich glaube, wer immer diesen Blumenstrauß empfangen hat, hat sich gewaltig gefreut. Ob derjenige sich genauso freuen würde darüber? Ich erinnere mich daran, als mein jüngster Sohn einmal zu seiner Mutter kam vom Spielen und er hatte in der Hand Blumen mitgebracht. Die hingen hier richtig so über den Rand runter, waren total vertrocknet, dreckig und kläglich. Aber es hat Tränen ausgelöst in den Augen seiner Mutter. Hier ist so ein Bild. Eine Mutter. Offensichtlich schmilzt sie dahin. Das Kind hat ihr ein paar Blumen von der Wiese gebracht. Meine Frage: Spielen diese Blumen überhaupt eine Rolle jetzt gerade in dem, was zwischen diesen beiden Menschen passiert? Ich glaube gar nicht. Die Mutter sieht nur das Herz. Und ich glaube, das Kind sieht auch nur das Herz seiner Mutter. Die Blumen. Puh. Wen interessiert's? Es spielt keine Rolle, ob die Blume so aussieht oder vertrocknet ist, weil sie schon lange unterwegs war. Oder direkt vor der Haustür am Wegrand gepflückt wurde. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was im Herz passiert. Und das ist die Frage, die ich heute Morgen weitergeben möchte. Was ist uns als Gemeinde wichtig? Übertragen in dieses Bild. dass unsere Kinder die schönsten Blumensträuße gestalten oder dass sie begreifen, was im Herzen zwischen uns und Gott passiert. Was hat uns bei uns Priorität? Ich glaube, in der Gemeindearbeit sollte es so ähnlich sein wie zwischen diesem Kind und der Mutter. Nicht, was wir alles veranstalten, was wir aufbauen, welche Formen wir benutzen, welche Traditionen wir pflegen oder ob alles, was wir tun, von jedem optimal empfunden wird, sollte zum Maßstab der Qualität unserer Gemeindearbeit werden, sondern ob die Liebe und Vertrauen zwischen Menschen und Gott entfacht wird. Das alleine zählt. All das andere zählt nicht. Unser Auftrag ist, alle Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, indem wir ihnen von der unendlichen Gnade Gottes erzählen. Indem wir in ihnen eine Liebe zu Gott entfachen. Das ist unser Auftrag. Anhand der Bibel möchte ich heute Morgen einen Ausflug nicht nur in die Geschichte der Bibel, sondern auch in unsere Geschichte als Gemeinden machen. Diese Geschichte soll uns bewusst machen, bevor wir jetzt in unsere eigene Zukunft blicken, welch ein Schaden im Reich Gottes entstehen kann, wenn Christen vor lauter Frömmigkeit und Aktionen den Kern des Evangeliums aus den Augen verlieren. Schon die allerersten Christen sind an dieser Stelle gescheitert. Noch einmal das Bild. Ich glaube, sowas wollen wir nicht. Dass alles perfekt gestylt ist, das Anziehen, das Aussehen, die Art, wie wir auftreten, alles perfekt, perfekt gestylte Blumen. Darum geht es nicht. Ich lese mal aus der Apostelgeschichte Kapitel 15. Das kennen wir alle. Aber ich hoffe, dass es uns heute ganz neu im Herzen brennt. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia, das liegt in der Türkei, und erklärten den Neubekehrten, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, so wie es das Gesetz Mose vorschreibt. Paulus und Barnabas widersprachen dem und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihnen. Daraufhin wurde beschlossen, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu schicken und dort den Aposteln und Ältesten diese Streitfrage vorzulegen. In Jerusalem angekommen, berichteten sie zuerst von der erstaunlichen Erweckung, die unter den Heiden, das heißt im Raum der Türkei, sich abgespielt hat. Aber einige der Pharisäer, die Christen geworden waren, Christen, standen auf und behaupteten, man muss auch die bekehrten Heiden beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz Mose befolgen. Nach einem langen Streit zwischen den Aposteln und Gemeindeältesten stand Petrus auf und sprach, liebe Brüder, Gott hat den Heiden genauso wie uns, Juden, den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind absolut rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum also sollen wir diesen neuen Glaubensbrüdern eine Last auflegen, die wir selbst und unsere Vorfahren kaum tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir, genauso wie sie auch. Aus der ganzen Gemeindeversammlung kam kein Wort des Widerspruchs. Und sie hörten aufmerksam zu. Darauf stand Jakobus auf und sagte, Simon hat uns gerade daran erinnert, wie Gott selbst von Anfang an darauf bedacht war, aus den Heiden Menschen zu sammeln, um sie zu seinem Volk zu machen, damit sie ihn ehren. Das stimmt sogar mit den Worten der Propheten überein. Und darum bin ich der Ansicht, wir sollten den Menschen aus anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, die den Glauben finden, nicht dazu verpflichten, die ganzen jüdischen Gesetze und Traditionen zu befolgen. Den Text kennen wir. Ich mache mal einen kleinen Faktencheck, nur um uns bewusst zu machen, wie die Situation damals war. Die ersten Christen waren ausschließlich Judenchristen, das heißt Menschen, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen. Auch das Pfingstwunder in der Apostelgeschichte Kapitel 2 spielte sich unter Judenchristen ab, da waren noch keine Heiden dabei. Die in Apostelgeschichte 2, 41 erwähnten ersten 3000 Christen waren alles Judenchristen. Alles, was in der Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 8 berichtet wird, spielt sich unter jüdischen Landsleuten ab. Das ist uns gar nicht immer so bewusst. Das Christentum verbreitete sich also anfänglich primär unter der jüdischen Bevölkerung. Erst mit der Taufe des Äthiopiers durch Philippus und durch die Missionsreisen des Paulus, angefangen in Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, erreicht das Evangelium die ersten Heiden und macht die Heiden auch zu Christen. Soweit der kleine Faktencheck. Wie ich aus der Apostelgeschichte gerade vorgelesen habe, hat die erste aus jüdischen Landsleuten beschädende Christengeneration ihre alten jüdischen Traditionen genauso verbissen verteidigt, wie es viele Christen heute auch noch tun, wenn es um ihre Dogmen, um ihre Konfession geht. Das Traurige daran, und das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen, es gelang den Jüngern Jesu nicht, sich mit den Landsleuten zu einigen, weil diese konservativen Judenchristen von 3 Punkten absolut nicht abrücken wollten. Und die Apostel, ich erinnere daran, waren auch selber Juden, kommen selber aus dem jüdischen Hintergrund. Sie haben nämlich darauf bestanden, gut, wir werden nicht alle Gesetze abfordern von den Heiden, aber sie dürfen kein Götzenopferfleisch essen, sie dürfen nicht von Ersticktem essen und sie dürfen keine Blutschande betreiben, heißt innerhalb der Verwandtschaft heiraten. Darauf hat man sich geeinigt, auf diesen Kompromiss. Das Ganze wurde protokolliert und in einem Brief an die Gemeinde in Antiochien übermittelt. Wir können diesen Brief nachlesen, Vers 23 bis 30. Heute, wenn wir das lesen, können wir überhaupt nicht mehr verstehen, was diese 3 Punkte mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun haben. Oder? Eine ganz kleine spitze Bemerkung am Rand. Ich kann es nicht lassen. In Vers 28 gibt es eine Begründung für diesen Kompromiss. Und da steht: So gefällt es dem Heiligen Geist und uns. Da mache ich mal einen Strich drunter. Kann uns nicht passieren, ne? Dass wir den Willen des Heiligen Geistes mit unserem verwechseln. Solche sinnlosen Streitereien haben unter den Christen über die letzten 2000 Jahre leider nie aufgehört und haben weltweit nicht nur zu endlosen konfessionellen Disputen, sondern auch zu sinnlosen Kriegen zwischen Protestanten und Katholiken geführt. Und sie untergraben bis heute, und das ist mir wichtig zu betonen, die Akzeptanz und das Zeugnis des Evangeliums. Nochmal einen kleinen Faktencheck, nur damit wir vor Augen haben, in welcher Situation das alles damals begann. In den ersten Jahrhunderten gab es im gesamten Mittelmeerraum, ganz um das Mittelmeer herum, von Ägypten über die Türkei, über Griechenland bis nach Italien, 2 sich gegenseitig ausgrenzende Glaubensgemeinschaften. Das berichtet die Bibel so. Die ständig miteinander im Streit waren, sich bis heute nicht einigen konnten. Die eine Gruppe traf sich hauptsächlich in den Synagogen und die andere in Hauskreisen. Christen, Streit. Passt das? Durch die Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahre 70 nach Christus ging für beide Seiten das gemeinsame Glaubenszentrum in Jerusalem verloren und beide Gruppen wurden unter dem Druck der Römer zu Flüchtlingen, die sich im ganzen Mittleren Osten eine neue Heimat suchen mussten. Durch die moderne Wissenschaft und umfangreiche archäologische Ausgrabung kann man inzwischen belegen, dass das Christentum zwischen 400 und 622 nach Christus an der ganzen südarabischen Küste entlang bis zum Persischen Golf, ganz runter bis zum Jemen, überall auf der arabischen Halbinsel verbreitet und etabliert war. Das waren alles christliche Siedlungen und an Christus glaubende Menschen. Das ist uns gar nicht mehr bewusst, weil es nämlich nicht in der Apostelgeschichte steht. Heute gibt es in Arabien nur noch Moslems und kaum noch Christen. Was ist passiert? Ich mache mal einen kleinen Exkurs zur Entstehung des Islam, damit wir den Zusammenhang verstehen. Historisch gesehen hat ein gottesfürchtiger Mann namens Mohammed den Islam nur deswegen eingeführt, weil im 6. Jahrhundert die ganze arabische Halbinsel von religiösen Kontroversen zerstritten war. Und zwar nicht nur unter den beiden inzwischen überall angesiedelten christlichen Gruppen, sondern dazu auch noch durch den Polytheismus, der in Arabien schon aus den Zeiten Abrahams existierte. Der Koran sollte diese endlosen und unüberschaubaren Konflikte nun ein für alle Mal beenden. Das war die Idee von Mohammed. Und eine leicht verständliche Antwort für alle geben. Und diese einfache Antwort lautete: Es kann nur einen Gott geben. Und als Nachkommen Abrahams, was ja stimmt historisch, sollen die Araber jetzt dafür sorgen, dass nur dieser eine Gott verehrt wird. Aus diesem Grund wurde der Koran anfänglich auch von niemandem als Widerspruch zum Christentum empfunden. Denn er hatte die Propheten und die Abrahamsgeschichten aus dem Alten Testament genauso übernommen, wie die Christen das Alte Testament in die Bibel übernommen haben. Bemerkenswert ist nur, dass im Koran zum Beispiel das Wort Christ nirgendwo vorkommt. Dafür aber habe ich festgestellt, das Wort Nazarener, das kommt da öfters drin vor, und das ist genau das, was in der Apostelgeschichte als Beschreibung für die Judenchristen benutzt wurde. Das arabische Wort Allah bedeutet ins Deutsche übersetzt ganz schlicht und einfach der Gott und meint den abrahamitischen Gott, das heißt den Gott, an den wir glauben. Das Wort Koran stammt aus dem Aramäischen, das ist die Sprache Jesu und bedeutet übersetzt das, was im Gottesdienst gelesen wird. Und das Wort Sure für Kapitel im Koran stammt aus dem syrischen Desora und bedeutet übersetzt ganz schlicht und einfach Evangelium. Auf diesem Hintergrund, ihr Lieben, kann man ohne weiteres die These aufstellen, dass wenn die Christen sich nicht schon damals ständig über Traditionen und Lehrmeinungen gestritten hätten, dann gäbe es heute keinen Islam. Und das damals so weit verbreitete Christentum, ganz Arabien, wäre zumindest in Arabien nicht wieder völlig zusammengebrochen. Dieses traurige Kapitel der Christenheit zu verschweigen, finde ich ähnlich fatal wie die Leugnung des Holocaust. Weil wir dadurch, nämlich durch Fehler, nicht lernen, sondern sie verdrängen. Wir erkennen nicht, dass die heutige Zerrissenheit der Christenheit in lauter verschiedene Konfessionen und Sekten niemals im Sinne des Evangeliums von Jesus Christus sein kann. Selbst das oft von mir gehörte Argument, die unterschiedlichen Konfessionen hätten ihre Berechtigung, weil es auch unterschiedliche Frömmigkeitsstile unter den Menschen gibt, ist für mich ein faules Ei, weil es beim Glauben nicht auf Frömmigkeitsstile ankommt, sondern um den einen Christus und seine Herrschaft in unserem Leben geht. Ich spitze das heute mal ein wenig zu. Mir wurde das alles erst sehr spät in meinem Leben bewusst, nämlich als ich mit Verwunderung feststellte, dass es in unseren Köpfen eine gigantische Wissenslücke gibt, eine Wissenslücke über die Verbreitung des Christentums. Woher kommt das? Woher kommt diese Lücke? Sie kommt daher, dass unser Glauben fast ausschließlich auf den Texten der Bibel beruht. Diese biblische Überlieferung aber nach der Apostelgeschichte abrupt endet und alles, was danach passiert ist, nicht mehr in unserem Blick ist. Aber der Glauben und die Erfahrungen, die die Gemeinden gemacht haben, haben sich ja weiterentwickelt in den folgenden 2000 Jahren. Ich finde es äußerst bedenklich, dass das in den Predigten in unseren Kirchen und Gemeinden nicht thematisiert wird. Denn da gibt es eine ganze Menge zu lernen, auch über sich selbst und über sein Denken. Gleichzeitig bin ich aber sehr froh darüber, dass die neueste Archäologie und die dort gefundenen Tagebücher, Kriegserinnerungen, Geschichtsbücher aus den letzten 2000 Jahren im Prinzip diese Apostelgeschichte für uns weiterschreiben und wir erkennen können, was ist eigentlich passiert aus diesen Streiten. Hätte man die Apostelgeschichte nämlich im geschichtlichen Sinne in der Bibel weitergeschrieben, dann würde irgendwo zwischen Kapitel 29 und Kapitel 77 in der Apostelgeschichte wahrscheinlich stehen, warum im 7. Jahrhundert in Arabien der Islam entstanden ist. Warum der barbarische 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert ganz Deutschland verwüstet hat. Und warum die irischen Protestanten und Katholiken bis heute noch miteinander im Streit liegen. Nur mal als Beispiel, der 30-jährige Krieg ist damals explodiert in Prag, weil die Katholiken gesagt haben, dieses ketzerische Unkraut der Evangelischen müssen wir ausrotten. Christen gegen Christen. Es ist wichtig, dass wir heute begreifen, auch wenn wir unsere Gemeinde Zukunft planen, dass diese geschichtlichen Ereignisse alle Folge von falsch verstandenem Evangelium sind und dass immer wieder die Stimmen der Theologen auch damals ignoriert wurden, die genau wie Paulus diese Zerrissenheit unter den Christen als evangeliumsfremd gekennzeichnet haben. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nur eins zu wissen, nämlich Jesus Christus, den Gekreuzigten. Was können wir also aus dem Ganzen lernen? Und mit dieser Frage bin ich bei dem Sinn dieser Predigt heute Morgen. Wenn Christen irgendwelche Gesetze, Vorschriften oder religiöse Traditionen idealisieren oder ihnen Priorität vor der Erlösung durch Gottes Gnade geben, dann führt das immer zu Streit und Spaltung und Zerstörung des Reiches Gottes. An einem Beispiel habe ich das mal sehr persönlich erlebt. 2005 war ich zu einem längeren Baueinsatz in Äthiopien, um die große Bauruine eines von meinem Vater angefangenen Bibelschule und Gemeindezentrums fertigzustellen. das vorher jahrelang auf Eis gelegt werden musste, weil sich eine pfingstlerische Gruppe innerhalb der Gemeinde abgespalten hatte und mit dem Rest im Streit lag. Das führte dazu, dass dieses ganze Bauvorhaben nicht mehr fortgesetzt werden konnte, weil die haben sich gekloppt. Als ich dorthin kam, da wuchs das Gras im Taufbecken. Das hat mich geschockt. Zum Glück haben die sich geeinigt und dort ist eine wunderbare Arbeit entstanden. Solche Streitereien untergraben immer das christliche Zeugnis und torpedieren das Reich Gottes. In 1. Korinther 1, Vers 10, kann jeder nachlesen, schreibt Paulus, und der kannte dieses Problem. Ich ermahne euch aber, Brüdern und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, lasst keine Spalte unter euch sein. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, dass Streit unter euch ist. Und das sieht so aus, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas. Und der vierte, ich aber zu Christus. Wie, schreibt Paulus, ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Und dann in Vers 17, da schreibt er noch, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht mit weiser Rede, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Heute sagt man dazu ein bisschen anders. Da sagt man, ich bin Baptist, ich bin Lutheraner, ich bin Reformierter, ich bin Katholik, ich bin Zeuge Jehovas, ich bin Pfingstler, ich bin Adventist. Und keiner scheint zu merken, dass Paulus genau das gemeint hat. Es dreht sich in all diesen Fällen, ihr Lieben, und das fällt uns manchmal auch schwer zu akzeptieren, um Menschen, die an Christus glauben. Das sind Menschen, die glauben, Jesus ist für mich gestorben. Das sind alles Menschen, die werden im Himmel dabei sein und neben uns stehen. Auch wenn sie hier auf Erden in ihren Gemeinden irrelevante Traditionen oder schräge Schriftverständnisse gepflegt haben. Das spielt dann keine Rolle, weil die Gnade Gottes ist größer. Und diese Traditionen können diese Gnade nicht verbessern. Unmöglich. Auch wir nicht. Aber Gott lässt uns schon durch den Propheten Jesaja sagen, ich will die Weisheit der Weisen zu Schande machen und den Verstand der Verständigen als nichtig abtun. Jesaja 29, 14. Wodurch tut Gott das? Durch seine Gnade. Nicht durch Lehrmeinung, nicht durch Vorschriften, nicht durch Glaubensprinzipien. Es wird im Himmel, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, es wird im Himmel keine Rolle spielen, ob wir liturgisch festgelegte Gottesdienste gefeiert haben oder offene Gleitgottesdienste. Denn in beiden ist Jesus mitten unter den Menschen. Es wird im Himmel keine Rolle spielen, ob Christen beim Abendmahl glauben, das Brot verwandelt sich tatsächlich in den Leib Jesu oder ob sie sagen, das ist nur ein Symbol. Warum? Weil beides den Tod Jesu bezeugt und wir mit durch beiden den Tod Jesu bekennen. Es wird im Himmel keine Rolle spielen, ob wir durch das Singen von Liedern mit erhobenen Händen Gott preisen und loben oder ihm durch ganz praktische Taten der Nächstenliebe Ehre erweisen. Beides verherrlicht ihn gleichermaßen. Ich persönlich bin sehr froh darüber, dass an der Fassade unserer Kirche nicht mehr das Wort Baptisten prangert. Warum? Weil diese Bezeichnung, ohne dass wir es jemals gewollt haben, gegen andere Konfessionen abgrenzt. Im Himmel wird es keine Rolle mehr spielen, ob wir als Erwachsene getauft wurden oder ob wir unsere Kindertaufe nachträglich durch die Konfession bestätigen. Weil in beiden Fällen dieses Bekenntnis, das Ja zu Jesus Christus, kundgetan wird. Und um ihn geht es. Ich bin stolz auf die jungen Leute des Arbeitskreises, die sich damals Gedanken gemacht haben über den neuen Namen unserer Gemeinde. Ich bin stolz darüber, dass sie den Mut hatten, mit dieser Namensgebung unsere ausgrenzende Tradition zu brechen und Christus wieder in den Mittelpunkt stellen wollten. Ich weiß, ihr Lieben, dass das für einige in der älteren Generation mit einem kleinen Identitätsverlust verbunden ist. Das ist es. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht glaubensrelevant und nicht heilsentscheidend. Denn unsere Identität als Christen sollte Christus der Gekreuzigte sein und nicht der Baptismus. Grundsätzlich dürfen wir die für unseren Glauben hilfreichen Traditionen weiterhin beibehalten, kein Problem. Aber, und das ist mir wichtig, wir sollten sie niemals zum Thema unserer Verkündigung machen oder so in den Fokus stellen, dass dadurch irgendeine Ausgrenzung und als Folge ein Streit entsteht. Fordert uns die Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36 nicht dazu auf, so barmherzig zu sein, wie unser Gott zu uns barmherzig war? Gilt das auch nicht denen gegenüber, die ihren Glauben etwas anders buchstabieren, als mein Vater es mir beigebracht hat? Paulus ermahnt die Römer in Römer 15, 1, die Starken sollen nicht Gefallen an den eigenen Erkenntnissen haben, sondern das Unvermögen der Schwachen mittragen. Und in Vers 4 sagt er in Bezug auf die alten Traditionen der Juden, das Alte Testament wurde geschrieben, um den Menschen Hoffnung zu geben. Und in Vers 6 schreibt er, Jesus dagegen möchte einträchtige Gesinnung, damit seine Nachfolger mit einem Mund Gott loben. Ihr Lieben, das Gleiche gilt für unsere Tradition. Sie sollen Hilfestellung und Hoffnung in uns auslösen, aber niemals Uneinigkeit erzeugen. Das Ziel unserer Gemeinde kann aus meiner Sicht eigentlich nur sein, back to the roots, zurück zu diesem Ursprung, wo Jesus gesagt hat, die Gnade Gottes. Die Menschen in Stelle müssen unmissverständlich erkennen, dass unser Glaubensleben nicht eine schön gesteckte Blume sein soll für Gott, sondern dass es um die Herzensbeziehung geht zu unserem Erlöser. Das geht nur, wenn bei unseren missionarischen Aktivitäten in Zukunft alles vermieden wird, was in irgendeiner Weise Abgrenzung der Lehrmeinung oder der kirchlichen Tradition, was das vermeidet. Warum? Weil die am Kreuz durch Jesus besiegelte Gnade Gottes durch nichts verbessert werden kann oder optimiert werden kann. Es hat leider von Anfang an Christen gegeben, die besser sein wollten als die Gnaden. Das war das Problem der Judenchristen. Die haben das nicht gemacht, um das Evangelium zu schikanieren. Sie waren davon überzeugt, dass das, was sie immer für richtig gehalten haben, dass das mit rein muss in das Neue. Aber Jesus hat gesagt, ich schaffe etwas Neues. Er hat nicht gesagt, ich ergänze hier was. Sie haben versucht, Gott besser zu gefallen, aber leider vergeblich. Im Gegenteil, wenn man die Geschichte betrachtet, hat das dem Evangelium großen Schaden zugefügt. Darum halte ich es für wichtig, dass wir das Potenzial all der wunderbaren Gaben und Fähigkeiten, die Gott unter uns verteilt hat, nur an den Stellen investieren, wo wir dadurch die Liebe Gottes zu den Menschen bezeugen und sichtbar machen. Nicht da, wo es um Dinge geht, die wir zusätzlich noch brauchen, um unseren Glauben zu stärken oder jedenfalls nicht auf die Gemeinde fokussiert. Wir sollen in die Stadt gehen, in die Politik, in die Vereine, in die sozialen Einrichtungen, in die Nachbarschaft, in die Hobbys der Menschen, in den Sport. Da sollen wir dabei sein, überall dort, wo das Leben der Menschen stattfindet. Die bisher so erfolgreiche Gemeinde, auch hier bei uns in der Gemeinde, zeigt ja, dass wir auf einem verheißungsvollen Weg sind, nämlich da, wo wir uns um die Kinder, die Familien, um diese Kontakte nach außen gekümmert haben. Geht hin in die Welt, war keine Sendung in die Gemeinde Gottes, sondern raus dorthin, wo die Baustellen sind. Ich persönlich träume von einer Freikirche, die frei ist von sich selbst, frei für Jesus Christus und damit frei für die Menschen, die Gott liebt, für die Menschen, die Gottes Liebe nur durch uns erfahren können, bei uns sehen können. Dafür müssen wir leider an manchen Stellen über unseren eigenen Schatten springen. Lasst uns das wagen. Die Schlussfrage: Ist deine Liebe so zu Jesus so stark, um hier in Stelle neue Pflöcke zu setzen? Ist das Flüstern der Vergebung, das vom Kreuz immer wieder an dein Ohr dringt, ein Klang der Versöhnung, der dich zu einer Neuausrichtung drängt? Ich wünsche es mir von Herzen. Lasst uns gleich auf die Stimme des Heiligen Geistes lauschen, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl soll zusammenführen, versöhnen und nicht spalten. Niemals. Amen.